Ich lese den Text für die Predigt. Er steht in der Bibel, dem Wort Gottes, in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, 1 bis 7. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selber aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus. Stephanus, ein Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, ein Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus.
Guten Morgen auch von mir. Ich gebe euch mal einen kleinen Einblick in meine Gedankenwelt beim Predigtvorbereiten. Und zwar bin ich ein eher sach- und lösungsorientierter Mensch. Wenn ich ein Problem sehe, versuche ich zu überlegen, wie man das irgendwie schnellstmöglich, am besten praktisch lösen kann. Wenn mir jemand sagt, dass es ihm oder ihr nicht gut geht, dann versuche ich einen Weg zu finden, wie es der Person praktisch irgendwie besser gehen könnte, durch eine Tasse Tee oder so. Oder wenn jemand mir sagt, hier ist aber kalt, dann höre ich daraus meistens den Appell, mach doch mal die Heizung an. Oder soll ich eine Decke holen, frage ich dann oder so. Auch wenn das vielleicht gar nicht die Intention der Person war. Entsprechend mag ich den Bibeltext von heute sehr, sehr gerne. Weil irgendwie haben wir es hier auch mit einem sachlichen Problem zu tun. Und dann wird ein Vorschlag zur Lösung gemacht und der Vorschlag wird umgesetzt und das Problem ist gelöst. Wie schön. Wenn ich den Text durchlese, dann stellt mich das als sachorientierte Person wirklich sehr zufrieden, weil es alles auf den ersten Blick sehr sachlich klingt. Personen werden bei der Essensverteilung scheinbar benachteiligt. Na, dann lasst uns halt 7 Leute einsetzen, die sich um eine faire Verteilung kümmern. Und hier sind die 7 Leute, Problem gelöst. Und es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich gemerkt habe, dass das ganze Problem oder diese Thematik hier viel mehr ist als einfach nur so ein sachliches Ding, wo es um Bedürfnisse von Menschen geht. Hier ist mehr als, dass nur Bedürfnisse gestillt werden, wie eben Hunger. Sondern das ganze Geschehen betrifft auch so diese Ebene Gott-Mensch, also hat was Geistliches, eine geistliche Dimension. Und nicht nur das, es hat nicht nur eine geistliche Dimension, ich würde sogar behaupten, das Ganze stellt einen geistlichen Angriff auf die junge Kirche dar. Und wie ich das meine, darauf gehe ich später in der Predigt ein. Wir befinden uns mit unserem Text nach wie vor in der Zeit der ersten Christen. Die Zeit der entstehenden und immer weiter wachsenden Kirche. Und die Zahl der Jünger, also der Nachfolger Jesu, wuchs unaufhörlich. So steht es in unserem Text direkt ganz am Anfang. Das Buch der Apostelgeschichte, aus dem der Text ist, beschreibt, wie der Heilige Geist die Kirche entstehen lässt. Also die Gemeinschaft der Leute, die Jesus nachfolgen. Und was diese Gemeinschaft ausmacht und was sie erleben und wie der Heilige Geist durch sie wirkt. Und ich persönlich finde es ganz schön bewegend, meistens ermutigend und noch viel häufiger sehr, sehr herausfordernd, weil die junge Kirche immer wieder mit Problemen konfrontiert wird. Und zwar gefühlt immer im Wechsel. Probleme von außen, Probleme von innen, Probleme von außen, Probleme von innen. Von außen. Die Apostel, also die Leiter dieser Kirche, werden eingesperrt und eingeschüchtert. Und dann von innen. Plötzlich müssen sie sich mit einem internen Fall von Veruntreuung und Heuchelei auseinandersetzen. Dann wieder von außen. Sie werden wieder eingesperrt, verhört, eingeschüchtert und ausgepeitscht. Darum ging es in den letzten beiden Predigten. Und heute wieder von innen. Der Text hier beschreibt wieder ein Problem, was das, so das Miteinander der Gläubigen betrifft. Und was erstmal völlig harmlos erscheint, aber gigantische Konsequenzen hätte haben können. Und im Text von nächste Woche geht es dann wieder um Probleme von außen in Form von Gewalt. Und Stephanus, der hier schon kurz erwähnt wurde, hatte eine sehr, sehr kurze Amtszeit als Diakon, wird dieser Dienst oft bezeichnet, und wird gesteinigt. Die Bewegung Kirche war vom Tag 1 an eine ganz schön angefochtene Bewegung. Sie wurde also kritisiert, angefeindet, hatte mit Herausforderungen zu kämpfen. Aber, und ich habe mir hier im Text das Aber extra groß geschrieben, weil es ein großes Aber ist. Aber die Bewegung Kirche war auch vom Tag 1 an Gottes Bewegung. Und deswegen konnten all diese Anfeindungen von außen und all diese Probleme von innen eines nicht verhindern. Das, was ich gerade eben schon vorgelesen habe. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Das steht hier im Text in Vers 1. Und in Kapitel 2, Vers 41. Und in Kapitel 2, Vers 47. Und in Kapitel 4, Vers 4. In 5, Vers 14. 6, Vers 7. 8, Vers 12. 9, Vers 31. Und 9, Vers 42. Und außerdem breitete sich die Botschaft Gottes immer weiter aus. Das steht hier in Vers 7 und in Kapitel 4, Vers 31 und in Kapitel 5, Vers 42 und in 8, Vers 4, in 8, Vers 25 und in 9, Vers 20. Und das waren nur die Stellen aus dem ersten Drittel der Apostelgeschichte. Ich habe dann aufgehört, weil es einfach viel zu viele waren. All das, womit die junge Kirche von innen und von außen konfrontiert war, konnte die Ausbreitung des Evangeliums und das Wachsen dieser Gemeinschaft nicht verhindern, weil es Gottes Kirche war und immer noch ist. Und weil er in ihrem Wirken war und auch immer noch ist. Und außerdem haben die Christen vom Heiligen Geist geleitet wirklich gute und sehr wichtige Entscheidungen getroffen. Und ich hoffe, auch das gilt nach wie vor heute und auch in unserer Kirche. Dass wir nach seinem, nach Gottes Willen fragen und ihm treu nachfolgen, auch wenn das vielleicht Probleme macht. Um eine dieser wichtigen Entscheidungen geht es in unserem Text. Und ich hatte es ja schon erwähnt, dass es große Folgen gehabt hätte, wenn sie anders reagiert hätten. Konjunktiv. Sie haben es ja zum Glück nicht. Deswegen zurück zur Ausgangslage. Was ist das Problem, mit dem die Apostel hier in dem Text konfrontiert werden? Eine bestimmte Gruppe in der Gemeinde, und zwar die Christen aus griechischsprachigen Ländern, sie werden auch Hellenisten genannt, beschwert sich bei ihren Leitern, weil sie das Gefühl haben, dass Leute aus ihrer Gruppe bei der täglichen Essensverteilung benachteiligt werden. Und zwar, um genau zu sein, die Witwen, die zu ihrer Gruppe gehören. Eigentlich ein sehr einfaches und auch sehr logisches Anliegen. Vor allen Dingen dann, wenn man im Hinterkopf behält, dass es über die junge Kirche heißt, dass sie alles miteinander geteilt haben. Und dass keiner Not leiden musste, weil die Reichen die Ärmeren unterstützt haben. Und zu diesen Ärmeren gehörten damals leider oft die Witwen. Und diese Lebensmittelumverteilung war gängige Praxis. Und offensichtlich ist ja einigen aufgefallen, dass das Ganze nicht mehr so richtig gut funktioniert. Oder zumindest die hier erwähnten Witwen benachteiligt werden. Und so klagen sie den Aposteln ihr Leid und stellen das Bedürfnis an die Apostel, dass die sich bitte darum kümmern sollen. Was wäre so schlimm gewesen, wenn die Apostel, die immerhin 12 Leute waren, gesagt hätten, ja okay, wir kümmern uns darum, wir stellen 6 von uns ab, die das mit der Verteilung wieder in den Griff kriegen sollen. Es ist eine eher rhetorische Frage, weil die Antwort geben sie ja selbst. Es war nicht ihre Aufgabe. Es war nicht ihre Berufung, könnte man auch sagen. Und wenn sie das gemacht hätten, hätten sie ihre eigentliche Aufgabe vernachlässigen müssen. Die Aufgabe der Apostel war es, Gottes Botschaft zu verkündigen. Die gute Nachricht vom Tod und der Auferstehung Jesu weiterzuerzählen. Das war ihre Berufung. Und dieser Berufung waren sie sich sehr bewusst. Und deswegen reagieren sie hier auch so, wie sie reagieren. Nein, wir können das nicht machen. Unsere Aufgabe ist eine andere. Und deswegen muss jemand anderes das mit der Verteilung übernehmen. Und ich glaube, da steckt eine ganze Menge Weisheit drin. Das Wissen darum, nicht alles machen zu können. Das Wissen um die eigene Aufgabe. Das Wissen darum, nicht das Bedürfnis von jedem in der Kirche befriedigen zu können. Und das Wissen darum, das auch nicht zu müssen. Und ich ziehe da einfach mal die Parallele zu uns, zu mittendrin. Wahrscheinlich denkt man bei den Aposteln von damals bei uns ans Leitungsteam. Oder vielleicht an unsere beiden Pastoren, an Christian und Steffen. Und ich sage das mal einfach so platt. Deren Aufgabenspektrum reicht nicht von null bis unendlich. Es ist nicht ihre Aufgabe, jedes Bedürfnis zu stillen, das Leute an sie stellen. Weil es sonst bedeuten kann, dass sie keine Zeit mehr für ihre eigentlichen Aufgaben haben. Und gleichzeitig, und das finde ich auch so stark an dem Text, kümmern sich die Leiter der jungen Kirche um die Not. Sie sagen nicht einfach, seht zu, wie ihr klarkommt, ist nicht unsere Aufgabe, sondern sie sehen, ja, stimmt, hier gibt es ein Problem, hier gibt es eine konkrete Not. Und sie schaffen eine gute Struktur, indem sie diese Aufgabe weiter delegieren und gute Leute suchen, die das machen können. Und darin steckt so ein wichtiges Prinzip, nämlich in der Kirche gibt es unterschiedliche Aufgaben. Oder man könnte auch sagen, so wie es der Text nennt, unterschiedliche Dienste. Manche haben eher den Schwerpunkt, sehr praktisch zu sein, sehr konkret Not zu lindern, anderen zu helfen. Andere haben einen Schwerpunkt eher auf dem Lehren, auf dem Zuhören, auch im Predigen. Manches umfasst verschiedene Sachen. Aber der Dienst der Apostel hier war es, das Evangelium zu verkünden und das Gebet. Und diese Aufgabe konnten und wollten sie nicht vernachlässigen. Weil hätten sie diese Verkündigung vernachlässigt, wäre womöglich Apostelgeschichte 5, Vers 42, das ist der letzte Vers vor unserem Text, auch der letzte gewesen, wo es geheißen hätte, die gute Nachricht wurde verkündet und breitete sich aus. Denn es geht nicht nur darum, die Dinge, die man macht, richtig zu machen, sondern vor allem auch darum, die richtigen Dinge zu machen. Nicht nur das, was man tut, richtig tun, sondern auch das Richtige tun. Das ist ein weiteres Prinzip, was auch hier im Text steckt. Und es geht dabei in keinster Weise um eine Wertung dieser verschiedenen Aufgaben. So nach dem Motto, ganz oben steht Verkündigung. Dann kommt, was weiß ich, irgendwas. Irgendwann kommt dann diese Verteilung der Lebensmittel und wenn wir dann endlich ganz unten sind, kommt das Klo zu putzen oder irgendwie sowas. Die Aussage hier ist lediglich, es gibt verschiedene Aufgaben innerhalb der Kirche, die alle wichtig sind. Aber wir, also aus Sicht dieser Apostel gesprochen, haben eine klare Aufgabe und die dürfen wir nicht vernachlässigen. Und deswegen müssen sich andere Leute um diese Verteilung kümmern. Und das ist letztlich ein Grundsatz, der auch hier für uns beim Mittendrin gilt. Hier arbeiten viele verschiedene Menschen mit, die unterschiedliche Aufgaben haben und in diesen Aufgaben kommt im besten Falle voll zur Geltung, was sie gut können, ihre Begabungen. Und wir haben eine Struktur, in der nicht zwei Pastoren alles machen und auch nicht alles machen müssen und auch nicht alle Verantwortung tragen, sondern ein Leitungsteam. Und Bereichsleiterinnen und Bereichsleiter und Teamleiterinnen und Teamleiter und so viele Leute, und das seid ihr, die sich mit einbringen und mal kleinere und mal sehr große Aufgaben übernehmen, das ist so cool. Und da gibt es Leute, die sich um Kinder und Familien kümmern, bei mittendrin. Oder um Sozialdiakonisches, was bei uns Teilgemeinschaft heißt. Oder um Seelsorge, was bei uns unter vier Augen heißt. Oder um die Technik, Logistik, all diese Sachen. Um Gottesdienste. Und es mag vielleicht so ein bisschen nach Hierarchie oder bürokratischer Struktur klingen, dass das so klar aufgeteilt ist. Hat aber letztlich seinen Grund in dem, was hier im Text beschrieben wird. Je mehr Aufgaben einzelne Personen übernehmen, desto weniger Zeit haben sie für ihre eigentlichen Aufgaben. Paulus, der mehrere Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, vergleicht das Ganze mit einem Körper, wo die einzelnen Teile wie die Augen oder die Ohren, die Hände, die Füße verschiedene Aufgaben haben und nämlich in ihrer Gesamtheit ein Ganzes ergeben, den Körper. Ohne dass eine Sache von diesen vielen Dingen die wichtigste wäre. Und wo die einzelnen Elemente voneinander profitieren und nämlich als Ganzes was Wunderschönes ergeben. Und gerade dieses Zusammenspiel, was hier im Text erwähnt wird, man könnte es so ein Zusammenspiel aus Wort und Tat vielleicht benennen. Also auf der einen Seite das Weitererzählen der guten Botschaft und auf der anderen Seite das Umsetzen, dem Gutes tun. Gerade dieses Miteinander ist so entscheidend und so fruchtbar. Die Kirche hier war bekannt für beides. Für liebendes, dienendes, aufopferungsvolles Miteinander und dafür, dass sie die frohe Botschaft weitererzählt haben. Und die Folge ist, mal wieder, die Botschaft breitete sich aus und die Zahl der Jünger wuchs. Wofür sind wir bekannt? Als Kirche. Und ich meine es gar nicht als so super kritische Frage oder so, sondern einfach als Denkanstoß. Was macht mittendrin aus? Und für was wollen wir bekannt sein? Und das Ganze ist nicht nur eine Frage, die so das große Gesamtkonzept Kirche betrifft oder eben mittendrin als Großes, sondern auch eine persönliche Frage. Was macht mich aus? Wofür bin ich bekannt? Und vielleicht auch, wofür will ich bekannt sein? Und letztlich ist es so, jeder, der Jesus nachfolgt, ist zum Dienen berufen. Und ich weiß, es klingt vielleicht nicht so gut. So einengend und nach einer Menge Arbeit. Und was heißt es überhaupt, berufen sein, dienen? Oder auch Jesus. Jesus beruft Menschen, ihm zu dienen. Und dabei denke ich nicht in erster Linie an Pastoren oder Leute, die Theologie studieren sollen, sondern an uns alle. Es wird hier im Text nur ganz kurz angedeutet, aber was letztlich auch hier drin steckt, ist, Jesus beruft sein ganzes Volk, also alle, die zu ihm gehören, ihm ganz zu dienen, weil Jesus selbst ganz Mensch war und uns ganz gedient hat. Und das ist die Grundlage. Jesus hat uns ganz gedient. Der Ausgangspunkt von all dem ist genau das. Auch von all dem, wovon im Text die Rede ist. Der Dienst der Apostel ist es, die gute Botschaft zu verkünden. Welche Botschaft? Die Botschaft von Jesus und seinem Tod, seiner Auferstehung und der Vergebung der Sünden. Sie haben nur deshalb was zu verkünden, weil Jesus vorher was getan hat. Und der Dienst der 7 Männer, die dann ausgewählt werden, die Lebensmittel fair zu verteilen, welche Lebensmittel sollen sie verteilen? Sachen, die Leute gespendet haben, weil Jesus ihr Herz verändert hat und sie dadurch großzügig geworden sind und ihren Besitz gerne mit anderen teilen. Sie geben deshalb etwas ab, weil Jesus vorher etwas getan hat, nämlich ihr Herz verändert. Der Ausgangspunkt ist immer Jesus und das, was er getan hat. Der über sich selbst sagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Weil er das gemacht hat, können wir. Weil er uns gedient hat, indem er für uns gestorben ist, können wir anderen dienen und können wir ihm dienen. Er ist der, der dazu befähigt. Und Jesus ist da nicht einfach nur Vorbild, so nach dem Motto, mach mal so, wie er das gemacht hat, sondern zuallererst Veränderer, Herzensveränderer und Einstellungsveränderer, Gedankenveränderer und dann auch Vorbild. Lasst uns einander dienen, also helfen, unterstützen, trösten, aufbauen. Lasst uns einander dienen, so wie Jesus uns gedient hat, so wie er es uns gegenüber gemacht hat, aber in der Reihenfolge. Die Grundlage ist das, was Jesus getan hat. Und das steht zuallererst und darf niemals vertauscht werden. Und um vorzubeugen, dass ich falsch verstanden werde, ein ganz kleiner Einschub. Ich meine das nicht nach dem Motto, nur wenn man Christ ist, kann man anderen Menschen helfen, also dienen. Das wäre Quatsch. Es gibt in Deutschland 100.000, vielleicht sogar Millionen Menschen, deren Beruf sogar daraus besteht, anderen zu dienen. Und trotzdem waren und sind es oft Christen gewesen, die dadurch aufgefallen sind, dass sie irgendwie besonders aufopferungsvoll für andere da waren und das Leben des Gegenübers höher geachtet haben als ihr eigenes Leben. Und eigentlich muss ich ja gar nicht in der Vergangenheitsform reden, das ist nach wie vor so, weil Jesus in ihnen etwas verändert und eine Hoffnung schenkt, die über das eigene Leben weit hinausgeht. Meine zwei Fragen für dich sind: Kann ich das für mich annehmen, dass Jesus mir gedient hat, indem er für meine Schuld gestorben ist? Und wenn du das mit Ja beantwortest, die zweite Frage: Wo kann ich anderen dienen? Auf welche Art auch immer. Wo kann ich anderen dienen und dadurch ein Zeuge, eine Zeugin für Jesus sein? Oder wie so ein Botschafter, ein Hinweis auf ihn. Und das vielleicht auch ganz konkret. Wo kann hierbei mittendrin mein Platz sein, wo ich anderen und auch Gott dienen kann? Also eigentlich drei Fragen. Kann ich das annehmen, dass Jesus mir gedient hat? Wo kann ich anderen dienen? Und wo kann es sehr konkret sein? Spannend in unserem Text ist dann, was denn diese 7 Leute ausmachen soll. Also so ein bisschen, was ihre Stellenbeschreibung ist, diese 7 im Text erwähnten Personen. Weil wir damit langsam auch zu dem zurückkommen, was ich am Anfang nur ganz kurz in einem Satz erwähnt habe, wo ich aber jetzt noch drauf eingehen möchte. Das Ganze hier ist ein geistlicher Angriff. Ich habe mir mal überlegt, was für mich eine naheliegende Stellenbeschreibung für diesen Job wäre. Und ich kam so zu dem Schluss, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn man belastbar ist, sowohl emotional, weil man wird auf jeden Fall mit Leid konfrontiert werden, als auch körperlich, weil, naja, wenn Essen verteilt werden muss, muss irgendjemand das Essen ja auch tragen. Außerdem sollte man geduldig sein, weil es könnte passieren, dass, wenn Leute sich benachteiligt fühlen, anfangen zu meckern. Außerdem sollte man gut oder eine laute Stimme haben, weil wenn das Gemecker zu groß wird, muss man sich irgendwie durchsetzen. Und ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn ist auf jeden Fall hilfreich. Das wäre mein Vorschlag. Der unterscheidet sich ein ganz kleines bisschen von dem, was hier im Text als Stellenbeschreibung steht. Schaut euch nach Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Was bringen die Sachen denn bitte bei der Verteilung von Lebensmitteln? Es bringt vielleicht was, wenn ich gut rufen kann, aber was habe ich von einem guten Ruf? Diese praktische Tätigkeit hier verstehen die Apostel gleichzeitig als eine zutiefst geistliche Arbeit. Ihnen geht es nicht primär um fachliche Kompetenz, sondern darum, dass diese 7 Leute geistlich kompetent sind. Dass sie bekannt dafür sind, dass sie treu Jesus nachfolgen und Gott in ihnen und durch sie wirkt. Und Kompetenz ist da eigentlich das falsche Wort, weil Kompetenz sehr nach, also so danach klingt, als könnte ich mir das mit genug Training irgendwann dann auch selbst drauf schaffen. Letztlich sollen die Leute dafür bekannt sein, dass Jesus in ihnen etwas bewirkt hat, in ihnen etwas verändert hat. Da sind wir wieder direkt bei dem Ausgangspunkt von Dienen, von Jesus verändert sein. Was die Leute hier qualifiziert, ist nicht ihre Fachkompetenz im Essensverteilbusiness, sondern ihre intakte Beziehung zu Gott. Und die Wichtigkeit dieser intakten und tiefen Beziehung zu Gott hängt hier auch zum Teil zumindest damit zusammen, dass wir es mit einem geistlichen Angriff zu tun haben. Und es wichtig war, dass diese 7 Leute gut damit umgehen können. Von was für einem Angriff rede ich die ganze Zeit? Dazu muss ich erst noch mal kurz ausholen. Ich habe ja am Anfang der Predigt so ein bisschen über die generelle Situation der jungen Kirche gesprochen. Und über die Probleme, die sie haben, sowohl von außen als auch von innen. Und es mag jetzt abgefahren klingen, aber ich glaube, dass all diese Probleme, also Verfolgung und Gewalt und Repression. Aber auch so dieses Geschehen um Hananias und Sapphira, wo es um sehr persönliche Schuld ging und um Heuchelei. Wir hatten vor einigen Wochen eine Predigt dazu. All diese Sachen waren gezielte Angriffe des Teufels. Mit dem Ziel, die junge Kirche, die gerade erst am Entstehen war, direkt wieder zu zerstören. Und auch das, was in unserem Text passiert, war so ein Angriff, weil es das Potenzial hatte, die Apostel von ihrer eigentlichen Arbeit abzuhalten. Und ich weiß, das mag vielleicht für einige verrückt klingen. Wer ist überhaupt der Teufel oder Satan? Und was hat der denn bitte mit den genannten Sachen zu tun? Warum soll das hier ein Angriff sein? Es geht ja letztlich nur um ein paar Lebensmittel. Und ich will euch mal herausfordern, euch auf den Gedanken einzulassen, weil ich glaube, dass da ein ziemlicher Aha-Effekt drinstecken kann. Und wie gesagt, ich hole kurz aus. In den vier Evangelien, den Biografien über Jesus, gibt es einen Text, der meist als die sogenannte Versuchung Jesu durch den Teufel bezeichnet wird. Der Teufel versucht also, versuchen könnte man so als er fordert heraus oder er testet, er prüft, er verlockt Jesus. Und versucht passt da ganz gut, weil er versucht es zwar, aber er schafft es nicht. Jesus hält ihm stand. Und das Interessante dabei ist, auf welche drei Arten er das versucht. Ihr könnt es gerne mal in Ruhe nachlesen, das steht in Matthäus 4. Das ist ganz am Anfang vom Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel. Und zwar ist die Situation so, dass Jesus alleine in der Wüste war und sehr lange Zeit auf Essen verzichtet hat, also gefastet hat. Und dann der Teufel so an ihn rantritt und ihn mit drei großen Bedürfnissen konfrontiert. Das Bedürfnis nach Nahrung, das Bedürfnis nach Schutz und das Bedürfnis nach Macht. Und das ist ganz schön schlau, denn vor ihm steht ein wahrscheinlich ziemlich ausgemergelter Jesus, der mit Sicherheit Hunger hatte, weil er ja, da steht, 40 Tage lang nichts gegessen hat, der außerdem allein in der Wüste unterwegs war, was wirklich kein sicherer Ort war, und der außerdem auf der Erde auf all seine Macht verzichtet hat, die er eigentlich als Gottes Sohn hätte. Und in dieser Situation sagt der Satan zu ihm: Hey, ich gebe dir Macht und Schutz und Essen. Und er zitiert dabei sogar Stellen aus der Bibel. Und Jesus sagt bei allen drei Sachen: Nope, nein, danke. Ich vertraue meinem Vater, ich vertraue Gott. Und außerdem verwendest du die Bibelstellen falsch. Und in dem Text steckt noch viel, viel mehr. Also der lohnt sich wirklich, den mal durchzulesen. Wichtig sind mir diese drei Bedürfnisse, mit Hilfe der Satan Jesus herausfordert. Nahrung oder eben Versorgung, Schutz und Macht. Bedürfnisse, die ja per se gar nicht mal schlecht sind. Klar, bei Macht, da ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber gerade ein Bedürfnis nach Schutz und nach Versorgung zu haben, das ist ja nicht falsch, vielleicht sogar überlebenswichtig. Die entscheidende Frage ist, welchen Raum nimmt es ein? Und hält es uns davon ab, Jesus mit ganzem Herzen nachzufolgen, wenn du das überhaupt willst? Und genau diese drei Kanäle bespielt er auch bei der entstehenden Kirche, die in der Apostelgeschichte beschrieben wird, mit der wir uns ja jetzt seit einem knappen halben Jahr schon auseinandersetzen. Durch Verfolgung und Gewalt versucht der Teufel, die Christen davon abzubringen, Jesus treu nachzufolgen. Er versucht, dass dieses Bedürfnis nach Schutz und so körperlicher Unversehrtheit, was ja voll normal ist, so groß wird, dass sie Kompromisse eingehen und dass sie nicht mehr mutig Jesus verkünden und öffentlich reden, sondern ihre Klappe halten, aus Angst vor Strafe und aus Angst vor, was auch immer ihnen passieren könnte. Das Zweite, in Hananias und Sapphira pflanzt er dieses Bedürfnis nach Macht und nach Anerkennung. Und sie geben sich dem voll hin und betrügen und heucheln. Und er versucht dadurch zu erreichen, dass durch Heuchelei, dass diese Heuchelei vielmehr, einen Raum in der jungen Kirche bekommt. Weil in einem Ehepaar dieses Bedürfnis nach Macht so groß wurde. Und hier in unserem Text begegnet uns das dritte Bedürfnis, das Bedürfnis nach Versorgung oder nach Nahrung. Und das war noch besonders perfide, weil es völlig berechtigt war und ja wirklich Leute benachteiligt wurden. Und der Teufel versucht dadurch, dass die Apostel ihre eigentliche Aufgabe vernachlässigen und stattdessen ihre Zeit damit zubringen, dieses Bedürfnis zu stillen. Bis zu unserem Kapitel und auch noch ein bisschen länger scheitert er mit all diesen Versuchen. Die Kirche und ihre Leiter halten sich an Jesus und gehen teilweise wirklich radikale Schritte, aber auch wirklich wichtige Schritte und treffen gute Entscheidungen und dienen einander weiterhin aufopferungsvoll und verkünden weiterhin mutig Jesus, weil er derjenige ist, der dem Satan widerstanden hat. Und er derjenige ist, der ihn besiegt hat. Und genau wie beim Dienen ist er da nicht einfach nur Vorbild. Macht es so, wie er es gemacht hat. Sondern indem er der ist, der schon alles gemacht hat, ist er für uns der, an den wir uns klammern dürfen. Ich kann es nicht, aber du, Jesus, du kannst es. Er hat dem Teufel in diesen drei Bedürfnissen widerstanden. Nahrung, Schutz und Macht. Indem er seinem Vater mehr vertraut hat. Und jetzt kommt diese große Umkehrung. Und Jesus ist jetzt der, der sagt, ich bin das Brot des Lebens, Nahrung. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe hergibt, um sie zu retten, Schutz und Rettung. Und mir ist alle Macht gegeben worden, im Himmel und auf der Erde. Die Apostel und die junge Kirche haben sich genau an diesen Jesus geklammert, im Vertrauen darauf, was er kann und im Vertrauen darauf, wer er ist. Aber leider ist die Geschichte der Kirche keine dauerhafte Erfolgsgeschichte, sondern sie ist auch davon geprägt, dass diese drei Bedürfnisse und auch noch ganz andere, die stehen auch mehr so ein bisschen exemplarisch vielleicht, dass diese Bedürfnisse einen zu großen Raum eingenommen haben und dadurch der Fokus weg von Gott und hin auf was anderes gelenkt wurde. Vielleicht vor allem, wenn es um Macht geht und Machtmissbrauch. Aber tatsächlich auch diese anderen beiden Sachen. Wenn Kirche nur noch dafür bekannt ist, dass sie sozialdiakonisch aktiv ist, so gut es wirklich ist, aber wenn dabei die Verkündigung des Evangeliums, also das Warum, die Basis und die Grundlage von all dem auf der Strecke bleibt, dann fehlt was. Und nicht nur irgendwas, sondern nämlich die Grundlage. Dazu passt sehr gut das längere der beiden Zitate, das ich euch abgedruckt habe. Und als drittes das Bedürfnis nach Schutz, was ja ein wirklich persönliches ist. Kirche hat über Jahrhunderte immer wieder mit Verfolgung zu tun. Und auch damit, dass sich Leute abgewandt haben, weil es zu unbequem wurde und weil ihre körperliche Unversehrtheit auf dem Spiel stand. Und ich finde, gerade bei diesem Punkt wird so voll deutlich, wie sehr dieses Bild passt, sich an Jesus zu klammern. Weil er derjenige ist, der sein Leben für uns gegeben hat. Und nur er derjenige ist, der sowas Abgefahrenes in mir bewirken kann, wie dass mein Glaube mir wichtiger wird als meine körperliche Unversehrtheit. Und ich bin sehr dankbar, dass es in Deutschland kein Problem ist. Weiß aber, dass es für viele Christen weltweit eins ist. Und es vielleicht sogar der eigentliche Normalzustand ist, dass Glauben bedeutet, dass das eigene Leben in Gefahr steht. Zumindest das Leben hier auf der Erde. Jesus kann unseren Bedürfnissen ihren richtigen Platz zuweisen. Und er ist derjenige, der sie wirklich erfüllen kann. Was machen wir jetzt mit all dem? Es waren jetzt irgendwie sehr verschiedene Impulse. Zum Dienen im Allgemeinen und zu Aufgaben innerhalb der Kirche, zu Angriffen des Teufels und zu Bedürfnissen, die ihren richtigen Platz einnehmen müssen. Und für beides gilt, das Entscheidende ist das, was Jesus getan hat. Und das, was Jesus tut, er ist der, der Veränderungen bewirkt. Er ist der, der Motivation gibt, anderen zu dienen, indem er uns verstehen lässt, wie er uns gedient hat. Und er ist der, der dem Teufel widerstanden hat. Und er ist der, der unsere Bedürfnisse wirklich stillt und ihnen den richtigen Platz zeigen kann. Und wie genial ist es davon zu lesen, wie die junge Kirche und ihre Leiter das verstanden und umgesetzt haben. Und die Konsequenz war, Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Wenn Gott will, kann es auch passieren, dass der Vers hier für Potsdam gilt. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Potsdam stieg sprunghaft an. Durch sein Wirken und Menschen, die ihm treu nachfolgen, ihn besser kennenlernen, seine Liebe mehr begreifen und auf sein Wirken vertrauen. Auf das, was er tun kann. Zu Gottes Ehre. Amen.